Willkommen zum Itemis-Podcast. In dieser Podcast-Folge hörst du die Audioversion eines Itemis-Podiums, unserer Live-Diskussionsplattform, bei der wir gemeinsam mit externen Expertinnen und Experten innovative IT-Themen diskutieren. Viel Spaß beim Reinhören.
Auch diesmal wieder hier in Dortmund in unserer wunderschönen Zentrale. Beim Itemis-Podium besprechen wir aktuelle interessante Themen, die in irgendeiner Weise mit IT und Digitalisierung zu tun haben. Ich darf euch diesmal meine Gäste vorstellen. Zu meiner Linken haben wir Dr. Kim Launroth. Kim unterrichtet an der Fachhochschule hier in Dortmund Digital Design und hat damit einen super Einblick, was Studierende heute schon bewegt, wo künstliche Intelligenz schon im Studium mitwirkt, und hat außerdem auch noch tiefen Einblick in das Berufsfeld danach durch deine Aktivitäten bei Bitkom. Und was auch noch bei der IREP zu tun, das heißt auch im Requirements Engineering bist du sehr fit und kennst dich gut damit aus, wie man zum Beispiel auch mit einer KI reden müsste. Ja. Da werden wir auf jeden Fall noch später drauf zu reden kommen. Schön, dass du da bist, Kim.
Danke für die Einladung.
Zu meiner Rechten haben wir dann das Handwerk vertreten. Wir fangen einmal an mit Christian. Christian, herzlich willkommen. Du bist CEO und Geschäftsführer von Das Triebwerk. Ihr seid im Kraftfahrzeug unterwegs. Du bist selbst, kannst du noch mal gerade sagen, was genau deine Ausbildung war?
Ich habe auf dem zweiten Bildungsweg eine staatlich geprüfte Kraftfahrzeugmechaniker gemacht.
Genau, und wie das dann so im Alltag aussieht, reden wir auch noch mal drauf. Ihr habt etwa 16 Leute im Unternehmen, unter 20 auf jeden Fall, und habt 5 Azubis. Das heißt, du hast auch einen guten Überblick, wie gerade der Berufsweg für Azubis aussieht und was da so die Veränderungen in den letzten Jahren sind.
Ja.
Auch schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke.
Und zu meiner Rechten direkt darf ich dich auch noch willkommen heißen, Robin. Du bist bei EcoPower. Ihr begleitet die Energiewende mit Elektrotechnik, allem, was dazugehört, Wärmepumpen und Solar. Und auch Smart Home macht ihr.
Ja.
Ihr seid 20 Mitarbeitende, davon 6 Azubis.
Ja.
Und du bist außerdem Obermeister der Innung.
Stellvertretender.
Stellvertretender. Ja. Ich muss doch mehr ablesen. Stellvertretender Obermeister der Innung der Elektrotechniker im Kreis Unna.
So sieht's aus, genau.
Dementsprechend hast du dort 60, nein, knapp über 90.
90 Mitgliedsbetriebe.
Mitgliedsbetriebe. Das heißt, du hast auch da einen guten Überblick, was in der Innung passiert, wie sich das entwickelt, und versuchst es auch mitzugestalten. Dafür vielen Dank und schön, dass du da bist.
Danke.
Und natürlich haben wir auch von Itemis wieder einen Experten dabei. Ihr kennt ihn schon, Christoph Hess hat heute eine etwas besondere Aufgabe, denn wir werden ja darüber reden, welche Berufsbilder es in näherer Zukunft noch weiter gibt. Und immer wenn jemand hier sagt, ja, das wird es in 3 Jahren noch geben, hat Chris die Aufgabe zu sagen, warum es nicht der Fall ist. Und wir schauen mal, ob er dafür Argumente findet und was wir dann für eine Zusammenfassung am Ende finden, die hoffentlich unseren Zuschauenden dabei unterstützt, rauszufinden, was noch für Berufswege offen stehen und was für jeden Einzelnen das Beste ist. Mein Name ist Tobias Dietz, ich moderiere heute, bin selber auch schon seit vielen, vielen Jahren bei Itemis, beschäftige mich ebenfalls im Alltag als Scrum Master und Projektmanager damit, wie KI im Unternehmen eingesetzt werden kann und in Projekten, und freue mich deshalb besonders auf diese unglaublich spannende Diskussion mit genau den Leuten, die Einblicke haben, was gerade den Berufseinstieg angeht und sich mit den Technologien auskennen. Wir steigen mal ein mit eurem Berufsalltag. Vielleicht erstmal, Kim, wie ist denn so dein Alltag und was hat sich verändert durch KI auch für die Studierenden?
So, mein Alltag fängt um 6 Uhr an, stehe ich auf, frühstücke ich. Ich sage mal typischerweise Vorlesung nicht vor 10 Uhr, weil es halt ein Weg von Böden nach Dortmund, und wenn man gut mit dem Stundenplaner kann, dann kriegt man die Vorlesung so eingeteilt, dass das mit der Reise zur Arbeit gut funktioniert. Aber du hast ja über KI gesprochen, und ich sage mal, KI verändert meinen Job massiv. Also die Art und Weise, wie wir Inhalte vermitteln, das haben wir schon in Corona gesehen. Wir müssen viel mehr digital unterrichten, wir machen Sessions remote, wir nutzen Videos, wir nutzen Materialien, um Studierenden Inhalten beizubringen. Und das Schöne an KI ist eigentlich, dass für mich das Bild ist, dass jeder Studierende so einen kleinen großen Bruder oder eine kleine große Schwester auf der Schulter sitzen hat, weil diese ganzen Large Language Models, die wissen unheimlich viel. Die sagen nicht immer die Wahrheit, das wissen wir, aber sie wissen einfach unheimlich viel und man kann sich sehr schön einfach mal aufblauen. Man hat einen Gesprächspartner, wir haben in der Veranstaltung Sparringspartner, die können mir dabei helfen, Kundengespräche zu simulieren und so weiter und so weiter. Und ich persönlich glaube ja, dass mein Job nicht weg wird, sondern in Zukunft einfach nur durch KI ganz anders aussieht.
Du hast in unserem Vorgespräch außerdem gesagt, KI frisst Berufseinsteigern den Job weg, wenn Leute jetzt noch heute bei dir studieren und wenn die fertig sind.
Ja, das sieht dann aus. Das ist in der Tat ein Problem, das geistert auch durch die Presse, dass es so eine Junior-Senior-Lücke gibt in der Softwarebranche, weil KI-Modelle heute in der Lage sind, viele Jobs zu übernehmen, die einfach so klassische Tätigkeit für Berufseinsteiger waren. Kleinere Softwareentwicklungsteile, Fehlerkorrektur, Dokumentation und so weiter. Und da läuft gerade in der Tat ein Problem auf uns zu. Aber wir reagieren da als Hochschulen schon drauf und fangen an, die Leute anders zu qualifizieren und versuchen beizubringen, ne, dass man mit KI arbeitet. Das heißt, Berufseinsteigerinnen in unserem Umfeld, die wenig bis keine KI-Kompetenzen haben, die haben natürlich ein Thema. Aber da sind wir wieder beim Bild des großen Bruders oder der großen Schwester. Wenn man mit diesen Werkzeugen umgehen kann, denke ich, ist man nach wie vor ein attraktiver Mensch für ein Unternehmen und findet auch einen Job.
Du hast gerade schon angerissen, es gab im Spiegel, kurz nachdem wir angefangen haben, dieses Podium zu planen, den Artikel Abi, Uni, arbeitslos. Ich habe aber mit dir im Gespräch gehört, die Leute rennen uns die Bude ein, von wegen, wir wollen bei euch Azubi sein. Wie entwickelt sich das bei euch? Wie sieht euer Alltag aus? Und vor allem, wie entwickelt sich das auch vor dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz und Technologien, die das begleiten?
Ja, also ich sag mal, wir haben eigentlich keinen Alltag im klassischen Sinn, dass wir einfach nur irgendwelche Oldtimer restaurieren oder betreuen. Wir haben zwar viele Sammler, die, ja, sag ich mal, hochpreisige Fahrzeuge haben, die ein normales Umsorgen bei uns haben. Wir arbeiten aber mit sehr viel modernen Systemen, mit modernen CAD-CAM-Systemen. Wir haben eine 5-Achs-Fräse, wir haben 3D-Drucker, wir haben Lasersysteme und entwickeln halt viele neue Produkte, um, ja, sag ich mal, das Klassische mit dem Aktuellen, was man so im modernen Fahrzeug hat, irgendwo zu vereinen. So, und das ist... Also zumindest ist es mein Gefühl, weil wir sehr viel Zuspruch haben von den Leuten und ich auch im Vergleich zu früher eine überdurchschnittliche Anzahl von Bewerbern habe tatsächlich. Also man merkt, die Leute wollen zu uns. Ich habe jetzt das zweite Mal dieses Jahr, habe ich jetzt gestern noch einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, wo derjenige... ja, bei einer normalen Kfz-Werkstatt sehr unglücklich war und einen Aufhebungsvertrag gemacht hat. Denn da in dem Bereich finde ich das sehr spannend, wenn man von KI spricht. Da sehe ich tatsächlich, was die Zukunft angeht, muss man sich dann wirklich Gedanken machen, wo fange ich eine Ausbildung an und in welchem Bereich. Ja, mir fällt das im Moment sehr schwer zu glauben, dass ja, auf sehr kurze Sicht die KI in einem Bereich, den wir jetzt abdecken, überhand nehmen wird. Ja, weil das ist schon ein sehr komplexes Thema und dadurch, dass wir sehr individuelle Sachen an die einzelne Person, an die Wünsche der einzelnen Person halt bauen und umsetzen und wirklich sitzen und Teile neu konstruieren und aus dem Vollen fräsen und wir machen sogar für bestimmte Karosserieformen Tiefziehwerkzeuge auf unserer großen Bettfräsmaschine. Das sind so Dinge, da fällt mir schwer zu glauben, dass das eine KI abdecken kann. Deswegen glaube ich, dass wir mittelfristig wahrscheinlich auch noch eine Daseinsberechtigung haben werden. Ja, auf der anderen Seite, ja, wenn ich jetzt mal so in den normalen Alltag der Buchhaltung zum Beispiel reingucke, dann wird es schwierig. Ja, und ich gehe da auch ganz offen um mit meinen Mitarbeitern. Ich habe dann auch gesagt, es werden ein paar Änderungen kommen jetzt, das ist ganz klar. Und ich glaube, was eine ganz wichtige Aufgabe von den Geschäftsführern ist, ist, sich Gedanken darüber zu machen, weil in meinem Fall, ich bin jetzt ein kleiner mittelständischer Betrieb mit 16 Leuten, aber ich habe halt doch schon einige Mitarbeiter, die mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzt jemand, der jetzt Kreditoren, Debitoren, Buchhaltung kontiert, das wird in... Eigentlich sind wir heute schon fast an dem Punkt, dass es gar nicht mehr von einem Menschen gemacht werden muss. So, und da muss der Inhaber sich Gedanken machen, wie kann ich jetzt einen Ausgleich schaffen, um die Mitarbeiter vielleicht in ein anderes Tätigkeitsfeld zu drücken. Ja, also ich glaube, viele Menschen werden in der Zukunft das Problem haben, vom Kopf her umstellen zu müssen und in irgendeiner Form ihr Berufsleben zu verändern. Ja, weil eins ist ganz klar, wir müssen alle dran ziehen, wenn man mich fragt, das ist zwingend erforderlich, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Das ist ein wunderschöner Übergang zu Robin. Ich weiß, Chris, aber gleich. Du bekommst gleich deine Gelegenheit, ich spüre das schon. Erstmal, Robin, alle müssen da mitziehen. Tun Sie das? Also merkst du das in der Erinnerung, dass dieser Umbruch da ist und dass alle Unternehmen sich da einig sind, dass man das im Blick behalten muss?
Ich bin da eher auf der Seite, dass man sagen kann, wir sind kleine Unternehmen, wir sind keine großen Unternehmen, wir sind sehr speziell und individuell und in der Form bin ich der Meinung, dass es sehr schwierig sein wird, das jetzt erstmal mit einer KI sofort zu übernehmen oder mit irgendwelchen anderen Mitteln. Wir müssen uns individuell auf unsere Kunden einstellen, tagtäglich, innerhalb von kürzester Zeit und auch mit unseren Mitarbeitern dementsprechend anpassen. Ich persönlich kann es mir schwer vorstellen, dass das in naher Zukunft, dass man mich ersetzt.
Mhm. Damit kommen wir nochmal zurück zu der Einstiegsfrage. Wie sieht dein Alltag momentan aus?
Momentan 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr unten im Betrieb, Mitarbeiter empfangen, persönliche Gespräche führen, was steht am Tag an, jeden einzelnen Mitarbeiter in die Augen zu schauen. Wo stehst du? Hast du verstanden, was ich dir gesagt habe? Habe ich das Gefühl, dass er es auch verstanden hat, dass das auch dann zum Erfolg führt? Jeden individuell betreuen. Das ist morgens, bis die Mitarbeiter raus sind und das Gleiche passiert dann danach mit den Kunden. Individuelle Betreuung unserer Kunden, die aufnehmen mit ihren Problemen und die dementsprechend individuell abarbeiten. Das ist eben auch das, was auch nicht übernommen werden kann, meiner Meinung nach, durch die KI.
Ich glaube, Chris, es wäre ein guter Zeitpunkt, mal zu sagen, was glaubst du denn, was von den Prozessen, die du bisher gehört hast, hier heute schon ablösbar sein könnte? Und was ist so der Horizont, wann du sagen würdest, ach so, sobald wir wissen, was gebraucht wird, könnte ich einfach einer KI sagen, bau mir mal den Motor zusammen und skizziere mir das mal für die 5-Achs-Fräse.
Gerne. Ja, stimmt, Chris hat es schon ganz richtig gesagt. Was heute schon möglich ist, ist halt irgendwie dieser White-Collar-Berufe von den Verwaltung, Berufe quasi das alles. Man sollte sich aber nicht in dem Schein noch mal betrügen, dass das Ganze nicht auch einzuhält halt in den Kern sozusagen der Arbeit. Es gibt schon die ersten Modelle, die tatsächlich, wo du sagen kannst, wo du einfach wünschen kannst, hier erstellen wir mal ein Cut-Design tatsächlich auch für X, Y, Z. Ich glaube, bei euch ist es nochmal ein bisschen spannender und weil wir halt noch Laserscans und alles dann für den Interieur wahrscheinlich machen, ist es halt anpasst an diese wahrscheinlich teilweise Oldtime oder sonst irgendwas. Ne? Und ich glaube auch persönlich, dass da auch einfach ein Kunstwerk dabei ist, wo auch dann so Liebhaber von so Autos einfach sagen, ich möchte das gerne in den Händen von Menschen haben. Also deswegen glaube ich gar nicht so sehr, dass der Job unbedingt so sehr gefährdet ist. Aber allein von den Möglichkeiten her wird es schon, glaube ich, sehr bald möglich sein, zu sagen, keine Ahnung, Roboterarm, machen wir mal einen Scan vom Interieur und dann passen wir mal ein Design an, wo dann, keine Ahnung, dieser eine Cup, den ich gerne da vorne drin haben will, wo der halt automatisch dann so ein effektes Cup-Design gemacht wird, 3D-Druck getestet wird, rangehalten wird, Cup reingesteckt wird, nee, ist noch 2 mm zu klein oder was auch immer, ne? Braucht nicht weniger, wenn die doch gut sind. Und wenn die Messung okay war, genau dahingehend wird sich das durch schon entwickeln, aber du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, die Jobs, oder ich glaube, du hast es auch gesagt, die Jobs entwickeln sich ja auch. Und die Frage für mich ist halt nur, wohin sollen sie sich entwickeln? Weil es werden immer weniger Jobs, die man machen kann. Und wenn das halt auch noch in der mechanischen Seite einen halt nimmt, dann wohin soll man dann noch flüchten sozusagen mit den Sachen? Ich glaube, dann ist halt eher die Frage, was möchten die Menschen quasi haben? Also wofür möchten die ihr Geld ausgeben? Und dann ist halt, wie gesagt, das ist halt ein Liebhaber seines Autos sagt, ich habe das gerne in euren Händen. Wir haben schon jahrelang zusammengearbeitet auch. Da sehe ich dann halt so ein bisschen eher die Sicherheit. Und was diesen Alltag angeht, es gibt ja dieses Moravax-Paradox quasi, dass so Arbeiten, die für Menschen relativ einfach sind, wie Laufen, Gesichter erkennen und sonst irgendwas, relativ schwierig sind, Computern beizubringen. Was viele aber halt nicht bedenken, sind zwei Seiten. Einmal, wir sind halt aufgewachsen als physische Wesen, die halt von Grund auf, von Natur auf quasi mit der Umwelt interagiert haben und haben halt dadurch auch, also unser Gehirn verarbeitet gar nicht so viel von, wenn wir laufen, das passiert irgendwie alles in unserem Rückenmark sozusagen. Sprich, deswegen müssen wir nicht so viel drüber nachdenken für den Computer, der muss ja dann alles, ich tue jetzt den rechten Fuß vorwärts, ich stelle den linken Fuß vorwärts, oh, da kommt eine Erhöhung, ne? Muss das alles quasi anpassen. Das war halt so historisch gesehen halt immer so ein Ding. Als ich glaube 88 von dem Hans Moravac aufgestellt wurde, war Gesichtserkennung auch noch so ein Ding. Da sind wir heute super menschlich unterwegs. Also die können, Computer können Menschen am Gang von hinten erkennen, quasi was für ein Mensch das ist auf der Straße. Das können, also ich kann das nicht. Ich meine, ich kann mal meinen Eltern hören, wenn die Treppe hochkamen früher, so wer das jetzt war oder meine Schwester oder was da unterwegs ist. Das können Computer aber heute auch. Und ich glaube auch, dass ich habe mal so eine schöne Aussage gehört, wenn ihr euch fragt, warum ein Computer etwas nicht gut machen kann, also eine KI jetzt vor allem, dann ist wahrscheinlich die Antwort, er wurde nicht darauf trainiert. So. Und in der Robotik ist es halt auch noch so, ich glaube, Robotik ist heute kein Hardware-Problem mehr, sondern ein Software-Problem. Für mich sieht es so aus, als würde Software bald kein Problem mehr sein. Deswegen denke ich halt auch, dass dahingehend viel passieren wird in naher Zukunft. Auch die individuelle Anpassung von Kunden und sowas. Also ein neuer Raum ist halt immer noch viereckig oder von mir aus mal abgerundet und so. Ein Gespräch mit Kunden kann der dann auch führen, theoretisch. Einfach nur mal ein bisschen dagegen zu halten, mal Diskussionen zu führen.
Ich hatte im Vorgespräch den Eindruck, du bist überzeugt, dass Menschen lieber mit Menschen reden. Wie viel günstiger müsste es werden, damit sie vielleicht doch lieber mit einem Roboter reden?
Günstiger in Bezug auf was?
Oder gleiche Qualität, aber geringerer Preis.
Ich weiß nicht, ob es immer mit günstig oder mit Preis zu tun hat, wenn einer einen Wert in seinem Produkt hat, also jetzt bei dir das Auto, bei uns die eigene Immobilie mit den eigenen Vorstellungen, mit wem möchte er sprechen darüber? Natürlich geht ein jeder heute ins Internet und schaut sich Videos dazu an und weiß auch unter Umständen viel mehr, wenn die zu den Gesprächen zu mir kommen, als ich jemals weiß von diesem Produkt. Sie sind die wissen alle viel mehr als wir, als ich. Aber dennoch schaffen wir es natürlich durch diese Überzeugung, die wir dann eben rüberbringen können und das, was wir zeigen können und das Erlebnis, was wir schaffen können, in unseren Räumlichkeiten, jetzt gerade in Bezug auf uns oder vielleicht auch in deinem Produkt, einfach den Menschen zu überzeugen. Und das ist eben das, was uns erfolgreich macht und uns ausmacht. Und deswegen dann unter Umständen da Auszubildende kommen, zu uns Auszubildende kommen, wir ausbilden dürfen, in Masse, in Anführungsstrichen, das, was wir können, weil wir dadurch einfach anders sind und den Menschen einfach anders packen können, als jemals eine Robotik oder eine KI machen kann. Da bin ich der festen Überzeugung, derzeit.
Das ist auch eine Vertrauensfrage.
Ja. Das heißt, sobald Menschen Robotern genug vertrauen, wird es schwierig für euch? Oder wie verstehe ich das?
Ich glaube, ich kann jetzt natürlich nur für mich und vielleicht für unsere Generation sprechen, aber ich bin ja zum Beispiel schon total genervt, wenn ich irgendwo eine Warteschleife hänge und mit irgendeinem Computer reden muss, der mich nach dem dritten Mal immer noch nicht verstanden hat. Ja, also das ist schon, wenn es jetzt darum geht, wenn ich jetzt ein persönliches Problem habe und ich rufe irgendwo an oder ich habe mir jetzt in Bezug auf ein Auto irgendetwas überlegt und ich müsste das dann mit einem Roboter oder einem Computer auf der anderen Seite abstimmen, stelle ich mir persönlich sehr schwierig vor. Ja, und gerade wenn es, denk mal an den privaten Bereich. Ja, ich habe heute Morgen noch, traf sich ganz gut mit einem Kunden von mir telefoniert, der ist Unternehmer, weltweit aktiv. Und der erzählte mir, er hat jetzt einen Bericht gesehen, wo so ein KI-gesteuerter Roboter in so ein Badezimmer reingeht, das Ding komplett vermisst. Dann steht da ein Mitarbeiter da hinten, packt Fliesen und Zement hinten rein. Und dann fließt dieser Roboter das komplette Badezimmer. Ja, ich habe gesagt, ist das wirklich real? Weil ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, bei mir kommen sofort so Gedanken, wie ist das denn dann in einem Altbau, wenn du so schiefe Wände hast und so? Wie soll die KI das lösen? Ja, diese ganzen Fingerspitz-Dinge, die man jeden Tag hat. Ja, also ich sage mal, vergehen ja keine 10 Minuten in meinem Betrieb, dass ich nicht irgendeine Lösung finden muss für irgendein kleines Problem. Ja, und ja, ich finde das sehr schwierig. Ich finde das sehr schwierig. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch überall wegzudenken ist. Und ich für mich kann nur sagen, ich habe auch lieber eine Person gegenüber. Ja, wenn ich jetzt in meinem Haus eine neue Elektrik machen will oder ich will eine neue Heizanlage einbauen, ne, das ist einfach dieses Zwischenmenschliche, das darf doch nicht fehlen.
Glaubst du denn, es könnte vielleicht an dem Limit einfach liegen? Also ich kenne das ja auch, du rufst irgendwo an, Hotline oder so, und hast dann so eine doch noch relativ robotisch klingende Stimme, die dann dir 5 Auswahlpunkte gibt und du musst dann irgendwie auch wieder, ja, 5, ne? Also ja. Bisschen nervig, aber wenn das halt auf dem Level ist und die Demos, die halt da teilweise gezeigt werden, sind ja schon so, wo die Latenz einfach so gering ist, dass du es gar nicht mehr merkst, und die Sprachqualität ist ja heute auch also ununterscheidbar quasi von menschlicher Stimme, wenn das halt auch in den Unternehmen dann auf dem Level ist, wo du sagst, okay, meine Interaktion ist eigentlich ganz angenehm und der kann halt super schnell die Dokumente durchgehen und kann einen Vertrag sagen, ich muss denen nicht irgendwie sagen, ja, nee, ich wohne da und da, sondern er guckt das halt einfach ganz schnell nach, weiß im Hintergrund und arbeitet einfach schneller und besser für dich. Glaubst du, dann würdest du das immer noch negativ sehen, oder?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich mich damit auf Dauer, wenn wir jetzt über alle Bereiche, über alle Facetten des Daseins reden, damit glücklich fühlen würde. Ja, also das ist besonders einfach auch die Interaktion. Ja, ich liebe das ja auch, wenn ich mit jemandem spreche und der vielleicht erstmal darüber nachdenken muss. Und dann kommen plötzlich Erfahrungen hoch von irgendwelchen Dingen, die eine KI dann vielleicht, Thema war auch Juristerei. Ja, ich sag mal, die Anwälte, wenn man heute vor Gericht geht, die ziehen immer irgendwelche Präzedenzfälle hervor und danach werden irgendwelche Entscheidungen getroffen. Ja. Ich denke, das ist besorgniserregend, weil da kann eine KI natürlich viel besser. Ja, die hat innerhalb von einem Fingerschnipp zig Daten durchforstet und hat vielleicht für den jetzt vorliegenden konkreten Fall einen Präzedenzfall. Ja, aber trotzdem, auf der anderen Seite, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, also da bin ich auch ganz ehrlich vehement dagegen. Vielleicht bin ich einfach zu alt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das in den noch kommenden Generationen ist, aber... Also ich finde unterstützend ja in vielen Bereichen mit Sicherheit gut und so 100% kann ich mir nicht vorstellen.
Wir hatten hier gerade schon ganz viel Fingerspitzengefühl, Menschlichkeit und Vertrauen. Ich frage mal in deine Richtung, Kim, braucht man dich noch in naher Zukunft? Weil Studierende lernen ja schon lieber individuell. KI könnte auf Einzelpersonen besser eingehen, als das ein Dozent vorne vielleicht kann. Wie siehst du das für die Hochschullehrgänge bzw. auch die Studiengänge, die es gibt, und passen die sich schnell genug an?
Na, da muss ich einen Moment ausholen, glaube ich.
Also, mal noch ein paar Fragen.
Genau. Also erstmal glaube ich nach wie vor nicht, dass unser Job weggeht. Also der Job von Hochschullehrerinnen, Lehrern, auch Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen drumherum, der geht auch nicht weg, eben genau aus dem, was wir gerade gesehen haben. Was aber passieren wird, ist, dass sich unsere Arbeitsweise verändert. Also ne, viel Hochschullehre oder auch viel Schullehre besteht ja immer darin, gewisses Wissen zu vermitteln. Ne? Das kennt vielleicht jeder noch aus der eigenen Schulzeit. Wir haben zwar Bücher, aber so richtig reingeguckt haben wir nicht. Ne? Wir haben die meiste Information von unseren Lehrerinnen, Lehrern empfangen. Und ich habe auch gerade schon gesagt, Vorlesung halte ich ab 10. Ne? Da steckt das Wort Vorlesen und Buch ja auch immer noch drin. Das stimmt ja gar nicht mehr. Also mein Job ist ja heute gar nicht mehr, einfach nur Dinge vorzulesen, an der Tafel oder am Whiteboard aufzuschreiben, ist meine Studis das Mitschreiben, sondern... Wir machen ja im besten Sinne betreutes Denken. Wir arbeiten zusammen, wir erschließen uns Probleme, wir lernen jetzt im Bereich Softwareentwicklung, wie man Software entwickelt, ganz platt gesagt. Und da ist meine Rolle ja schon heute nicht mehr die der Sendemaschine. Also ich spreche mit meinen Studis, aber das ist nicht der primäre Wissenskanal. Unsere Rolle ist eigentlich vielmehr die, die Leute als Coaches zu begleiten und dann da abzuholen, platt gesagt, wo sie stehen, den Leuten die Hilfsmittel an die Hand zu geben, die sie brauchen. Manche können bessere, haben Vorwissen auf der Grund der Schule in dem Bereich, andere in einem anderen Bereich, andere sind hier talentiert und so weiter. Und ja, auch die Dinge, da wird er gleich sagen, das kann eine KI, das kann man einer KI beibringen, aber ich glaube, ganz wichtig, alle Tätigkeiten, die man durch Erfahrung lernt und ja, gewisse, ne, Rechnen, Buchhaltung und so weiter, das ist halt sehr manuell, das ist sehr repetitiv, da braucht man zwar auch Erfahrung, aber das ist etwas, das ist einer Maschine sehr zugänglich. Aber in einem Altbau Fliesen legen oder in einem Altbau mal Kabel ziehen und zu überlegen, wie kriege ich da die Heizung rein, das ist halt mehr als Faktenwissen und das Verknüpfen von Inhalten. Du hattest ja gerade Juristerei als Beispiel gebracht. Das ist halt ein Thema, wo es um große Informationsmengen geht. Das können solche Maschinen hervorragend. Ja, und damit eine KI in jedem Altbau Fliesen legen kann, müsste sie alle Altbauten kennen, damit sie das einigermaßen in den Griff kriegt.
Bitte. Okay. Da müsste ja der Mensch sozusagen auch alle Altbauten kennen, um quasi das tun zu können.
Ja, jetzt spricht der Restpsychologe in mir. Der Mensch ist wesentlich besser darin, Erfahrungen zu generalisieren und aus Erfahrungen zu lernen. Das kann sein, dass die Maschinen das perspektivisch auch in den Griff kriegen, aber wenn man sich die Struktur von diesen Large Language Models anguckt, wie die gestrickt sind und auf welchen mathematischen Prinzipien die beruhen, dann sind die eben auf die Masse ausgelegt, das heißt auf viel. Das heißt, ich muss viele Altbauten scannen, damit die Altbauten quasi, damit die Maschine davon lernen kann. Ja, und der Mensch, das menschliche Hirn, ist wesentlich leistungsfähiger, aus einzelnen Beispielen zu generalisieren und zu lernen. Ich würde jetzt mal behaupten, man muss 5, 6 Porsche eines Modells gesehen haben, um daraus schließen zu können, wie gewisse Dinge passieren. Er nickt schon, das heißt, ich habe zumindest in die richtige Richtung. Ja, aber man darf das jetzt so wirklich nicht. Ja, vielleicht auch 7, aber nochmal, das ist etwas, das kann man in endlicher Zeit lernen. Und ein ganz großes Missverständnis mit Blick auf KI und Automatisierung und diese Beispiele, die wir jetzt hier hören, man darf nicht vergessen, dass diese ganzen KI-Unternehmen zurzeit ihre Technologien massiv quersubventionieren. Das heißt, die OpenAIs in dieser Welt verdienen im Moment kein Geld. Die machen die Dinge so günstig, dass man die Leute anfüttert und man möchte es und man möchte damit arbeiten und so weiter und so weiter. Wenn wir die realen Kosten für solche Modelle bezahlen müssten, würde die Nummer ganz anders aussehen. Und da bin ich, deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, was solche Zukunftsprognosen angeht. Was die Machbarkeit angeht, bin ich bei dir. Machbar ist das alles. Auch das, was du beschrieben hast, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir die Ressourcen hätten und es kein Thema wäre, könnten wir Roboter trainieren, bei dir effektiv mitzuarbeiten. Bin ich felsenfest von überzeugt. Das ist nicht das Thema. Die Ressourcen, die ich dafür ausbringen muss, stehen in keinem Verhältnis zu dem, was es dann am Ende im Vergleich zu einer menschlichen Tätigkeit kostet. Ne? Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier so diese harte BWLer-Brille einmal raushole, aber das ist das, was mich in vielen Unternehmensbereichen einfach noch ruhig schlafen lässt. Das mit der Buchhaltung hast du einen kritischen Punkt angesprochen, weil da sind sie dran, das können die Maschinen mittlerweile ziemlich gut. Aber auch mal so als Perspektive für junge Menschen, ne? Ich würde mich immer die Frage stellen, was ist das für ein Job, den ich da machen will? Braucht das Erfahrung? Wie gehe ich da rein? Wie entwickelt sich das Tätigkeitsfeld? Und das ist zumindest schon mal so ein Gradmesser, wo man drauf gucken kann, kann das die Maschine perspektivisch ersetzen oder nicht?
Vielen Dank erstmal dafür. Wir hatten noch einen Punkt mit, wie sieht es denn nach dem Studium für deine Studenten aus? Also ja. Angenommen, ich war da jetzt gerade im Studium, habe jetzt Digital Design im Master absolviert, gehe auf den Markt. Was sind da meine Chancen? Sind da noch Chancen?
In dem Master im Speziellen sind die Chancen sehr groß, weil ich sag mal, wir bilden das aus, was Architektinnen und Architekten im Bauwesen machen. Das heißt, unsere Absolventinnen und Absolventen planen große digitale Lösungen und tragen dann auch zum Beispiel dazu bei, dass Buchhaltung automatisiert werden kann. Das so bilden wir Leute aus, die können das.
Ich verschärfe die Frage nochmal, wenn ich heute anfange zu studieren und dann erstmal den Bachelor mache und dann den Master.
Bei uns Jobchancen sind perfekt, glaube ich nach wie vor. Man hat da große Chancen, einen Beruf zu kriegen in dem Bereich.
Wie würde denn deiner Einschätzung nach in 5 Jahren so ein Alltag aussehen als Masterabsolvent?
Im Alltag schon heute setzen die Studis oder die Absolventen natürlich massiv KI-Technologie ein. Also beispielsweise kann ich mich mit Large Language Models unterhalten, die entwickeln mir Prototypen in Sekunden. Das ist überhaupt gar kein Thema mehr. Ich sage denen, ich möchte eine App haben, die sieht so und so aus, die tut das und das. Und dann habe ich in relativ kurzer Zeit habe ich ein lauffähiges Stück Software in der Hand, wo ich dann mit meinen Kunden, meinen Benutzerinnen, Benutzern drüber reden kann. Und das ist genau der Punkt, wo sich unser Beruf verändert. Wir haben sehr, sehr viel noch mit Papier und analogen Mitteln gearbeitet, um Entwürfe zu machen. So ein bisschen vielleicht auch, wie es bei euch war. Wird ja auch mal elektronischer. Und das wird sich bei uns noch mehr durchziehen. Das heißt, wir werden KI-Werkzeuge nutzen, um Entwicklungsprozesse zu automatisieren, um einfach individueller, schneller, leichter mit unseren Kunden, mit unseren Benutzern ins Gespräch zu kommen, um rauszufinden, was sie wirklich wollen. Weil das ist eigentlich unser Job. Ne? Genau wie Architekten rausfinden wollen, in was für einer Form von Gebäude möchte ich leben, oder ihr rausfinden müsst, in welcher Form von Fahrzeug möchten die Leute fahren, müssen unsere Studierenden später im Job rausfinden, was sind denn eigentlich die Systeme, die Softwarelösungen, die die Menschen wirklich haben wollen und brauchen. Und da bin ich nach wie vor von überzeugt, dass das ein Job, der ist auch in 5 Jahren noch relevant.
Ich habe vorhin schon angekündigt, ihr bekommt alle drei als Gäste gleich einmal die Gelegenheit, unser Publikum davon zu überzeugen, dass ein Berufseinstieg bei euch zukunftssicher wäre und das Beste, was einem passieren kann. Ich wollte dir ursprünglich mehr Zeit geben, weil die beiden zusammen dann ein bisschen mehr Zeit hatten, aber jetzt hattest du schon ein wenig Zeit, deshalb würde ich euch jedem 2 Minuten geben. Mhm. Da du gerade so im Fluss warst, würde ich sagen, schieß los, warum bei dir einsteigen und seine Zukunft gestalten?
Gut, ich spreche ja für den Fachbereich Informatik und insbesondere für den Bereich Softwareentwicklung und Gestaltung. Natürlich wird sich da in Zukunft viel tun. Das ist quasi erstmal die eine Seite. Also KI wird unsere Branche massiv verändern. KI wird zum Partner werden, genau wie ein Teammitglied werden in Zukunft. Man wird lernen, bei uns im Studium mit KI zusammen Software zu gestalten, zu entwickeln und zu planen. Wenn man sich aber mal umguckt, wo Software und digitale Lösungen in unserer Gesellschaft überall eine Rolle spielen und in Zukunft eine Rolle spielen werden. Wir digitalisieren das Gesundheitswesen, wir sehen das im Bereich Smart Home, im Bereich Banken, Versicherung, überall spielt Software eine Rolle. Da braucht man dringend jede Fachkraft, jeden Menschen, der in der Lage ist, unserer Gesellschaft dabei zu helfen, vernünftig zu digitalisieren, vernünftigen digitalen Wandel hinzukriegen und alle jungen Menschen, die Spaß daran haben, Digitalisierung zu gestalten, Software zu entwickeln und das zu machen, sind bei uns an der Hochschule und auch an vielen anderen Hochschulen herzlich willkommen und werden auch in Zukunft einen Job finden.
Vielen Dank. Das klingt, als hättest du gut vorbereitet oder als würde die Frage häufiger mal gestellt werden.
Die Frage kommt öfter.
Bevor wir zu euch beiden kommen, ich kündige schon mal, du bist als Nächster dran. Kurzer Hinweis an unser Publikum. Wir haben am Ende noch Zeit für Fragen eingeplant. Ihr könnt die jederzeit schon gerne in den Kommentaren loswerden, in der Chatspalte. Ich bekomme das dann direkt von unserer Redaktion nochmal aufs Tablet. Das heißt, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, individuell oder auch einfach ganz allgemein an die Runde, schreibt die gerne schon mal rein. Und jetzt Robin. Deine 2 Minuten, warum sollte jemand ins Handwerk einsteigen und vielleicht auch insbesondere bei euch im Unternehmen? Du wolltest lieber Handwerk allgemein, deswegen starten deine 2 Minuten jetzt.
Ja, für alle diejenigen, die dann nicht zum KIM in den Studiengang wechseln wollen, vielleicht was Handwerkliches, was Praktisches machen möchten, die vielleicht auch ein bisschen Werteverständnis haben, die vielleicht nicht nur immer von Anfang an sehen, wo sehe ich die Möglichkeit, wie soll man sagen, muss ich immer weiter so schnell, sondern einfach auch mal sich selber Zeit geben möchten, erstmal einen Beruf zu erlernen, sich in diesem Beruf auch weiterzuentwickeln, ihren Meister zu machen, unter Umständen dann dementsprechend Betrieb zu übernehmen, sich selbst zu verwirklichen auf so einem Wege. Was aber auch immer damit einhergeht, dass man sich auch wirklich mit seinem Beruf identifiziert und mit der Leidenschaft, die man dahinter hat, dann sind das natürlich diese Dinge, die das Handwerk ausmachen. Werte, Leidenschaft, nicht diese neuen Werte, die jetzt ja alle so hart vertreten werden, fast hart, ne? Sondern einfach mal auch mal sich vielleicht diese alten Tugenden, ne? Also das Handwerk liegt immer noch von Tugenden und von diesen Dingen sich anstecken lässt, dann ist man im Handwerk richtig. Und das sieht man auch beim Kollegen. Er lebt seinen Job genauso wie ich auch. Und wenn man da sich eher ansiedelt und wirklich was Handfestes haben möchte, dann sehe ich die Menschen im Handwerk.
Vielen Dank, Robin. Und wir haben gleich die gleiche Frage noch an Christian. Ich stelle noch mal kurz meinen Timer, nicht, dass irgendwer aus Versehen zu viel Zeit kriegt. Deine Zeit läuft. Ja. Warum im Handwerk?
Ja, also ich würde ihm natürlich zustimmen. Das ist eine, ich habe das ja eben schon erwähnt, ne, weil dieses Zwischenmenschliche unheimlich wichtig ist. Warum man jetzt in meinem Unternehmen anfangen sollte, müssten wahrscheinlich eher meine Mitarbeiter beantworten. Da bin ich vielleicht der falsche, ist jetzt an die falsche Adresse gestellt, die Frage. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns mit sehr speziellen Sachen in einer Nische bewegen, den viele Leute ganz individuell auch gemacht haben wollen, dass das in gewisser Weise langfristig auch eine Zukunft haben wird. Ja, weil dadurch, dass man immer wieder auf das Alte guckt und man fängt an, neue Dinge sich zu überlegen, individuelle Lösungen zu finden und all diese Dinge, das ist schon, glaube ich, eine Sache, das hat auch viel mit Wertschätzung zu tun. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Debatte, finde ich, weil muss man sich mal vorstellen, hat man jetzt irgendwann alles automatisiert, wir haben alle einen Grundlohn und wir schaffen nichts mehr mit den Händen, wo mal jemand kommt, der auf die Schulter klopft und sagt, hast du gut gemacht, wo landen wir dann als Gesellschaft? Ja, also für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich denke, auf jeden Fall, sowohl im Handwerk als auch in einem anderen Bereich in eine Ausbildung einzusteigen, halte ich für sehr gut. Vor allen Dingen für die Leute, die jetzt vielleicht in dem Schulischen vielleicht gar nicht so gut sind, dass sie überhaupt studieren können. Ja, ich sag mal, diese Menschen dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Ja, was sie nur tun müssen, mein Schlusswort, man muss sich genau überlegen und genau aussuchen, welche Ausbildung man macht. Weil man muss schon auf die Zukunft schielen, in welchem Bereich macht das Sinn? Ich habe das vorhin eingangs im Vorgespräch gesagt, macht es heute wirklich noch Sinn, Bürokaufmann zu werden?
Vielen Dank, das war ein perfektes Timing, deine 2 Minuten sind genau jetzt um. Deshalb habe ich nur eine Anschlussfrage, weil es einfach so wundervoll passt. Du hast gesagt, manche ticken so, manche so. Du hast mir verraten, du hast 2 Töchter, die gerade in einer ähnlichen Situation sind, obwohl sie in einem unterschiedlichen Alter sind. Magst du kurz davon erzählen, wie sich da die Wege auftun?
Ja, meine Große steht jetzt kurz vorm Abitur und da stellt sich natürlich gerade die Frage, was sie macht in Zukunft. Geht sie studieren oder wie sieht der berufliche Werdegang aus? Und bei meiner mittleren Tochter ist es so, dass die jetzt zum Beispiel sagt, sie möchte ehrlich gesagt gar noch nicht mal Abitur machen. Sie würde ganz gerne jetzt in eine Ausbildung gehen und Erzieherin werden. Und das ist ein spannendes Thema nochmal, um darauf nochmal zu kommen, was du eben gesagt hast. Ja, ich glaube, gerade wenn wir in den Bereich gucken, ja, wie soll eine KI unsere Kinder erziehen? Ja, da ist der Mensch nicht wegzudenken, auf gar keinen Fall. Und deswegen ist das auch für mich eine Sparte vom Beruf, die auf jeden Fall weiter existieren wird und auch eine Zukunft hat. Deswegen würde ich ihr meinen Segen geben und sagen, wenn du jetzt Erzieherin im Kindergarten werden willst, dann ist das eine gute Idee, das zu machen. Hm. Ja?
Vielen Dank. Ich weiß auch noch Dinge über Chris. Zum Beispiel, dass du dich gerne auch handwerklich beschäftigst, obwohl du ja eigentlich auch Akademiker bist, auch in einem sehr abstrakten Beruf in der Softwareentwicklung bist. Warum dieser Ausgleich oder ist das für dich ein Ausgleich? Warum das Handwerkliche? Wir hatten das gerade schon angerissen. Vielleicht ist das ja auch für Leute, die zuschauen, mal interessant, da reinzuhorchen.
Ich glaube, das ist erstaunlich verbreitet, tatsächlich bei Programmierern generell oder in der Softwareentwicklung, dass die Leute, die tagtäglich mit Computern zu tun haben, dann so eine Art Ausgleich irgendwie oder so eine Sehnsucht nach Handarbeit irgendwie haben und irgendwie auch diese Vorstellung von, ich ziehe jetzt in den Wald und macht da irgendwie Holzarbeiten oder sowas, ist irgendwie sehr attraktiv für die. Für mich ist es, ich find das einfach, also zum einen wirklich dieses Arbeiten mit der Hand und einfach am Ende irgendwie was Physisches irgendwie da zu haben, finde ich total befriedigend und irgendwie ergibt einem das was. Und außerdem ist eine neue Herausforderung, ich suche irgendwie immer neue Herausforderungen für Dinge, die ich noch lernen kann und lernen will. Ich finde es einfach ein spannendes Thema, die ganzen Sachen mit 3D-Scan und CNC, aber auch irgendwie, ne, Cut-Design und so, das ist alles, mich alles total ansprechend, total spannend. Ja.
Da fangen die auch an zu glänzen.
Ja, klar.
Wir kennen viele Dinge. Ja, man hat halt was geschafft.
Ja.
Und das ist dann, wie gesagt, ne, man ist ja dann auch stolz auf sich selbst. Und wenn wir in Zukunft einfach nur noch irgendwie da vor uns hinsiechen und alles wird von irgendwem, von irgendeinem Roboter erledigt, also ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich schwer vorstellbar.
Also werdet Softwareentwickler, dann habt ihr mehr im Handwerk zu tun.
Ja, wobei, um da mal einmal tapfer gegenzuhalten, also man sagt zwar immer, dass unser Beruf sehr, sehr abstrakt ist, aber das liegt einfach daran, dass uns ganz häufig die Sprache fehlt, darüber zu reden. Also ich habe große Kommunikationssysteme für Rechtsanwälte entworfen, Software für Versicherungen, im Gesundheitswesen haben wir Riesensysteme gestaltet. Und ja, natürlich sieht man die in erster Instanz nicht. Aber wenn man weiß, was dahinter läuft und welche Abläufe da passieren und ne, wenn man merkt, dass da Leute zusammenarbeiten, wenn man am Schreibtisch sitzt und weiß, dass man Software für 10.000 Menschen gestaltet, die jeden Tag damit arbeiten und die dabei hilft, dass die Leute einen besseren, produktiveren Alltag haben, man kriegt das schon in Worte gepackt. Ne? Also da kriegt man das Glänzen auch in die Augen. Das ist jetzt nicht das Thema. Nur es wird halt nicht so, man spricht nicht darüber. Ne? Stellt euch mal vor, ihr redet mit den Leuten, die Netflix entwickeln oder Leute, die TikTok entwickeln und solche Systeme bauen dürfen. Ja? Die haben riesen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Die haben richtig, richtig was dahinter, was die machen, was die gestalten, was die bewegen können. Und das Gleiche ist auch in vielen Bereichen, die man jetzt gar nicht so sieht. Ne? Also den Teil Smart Home, den Robin angesprochen hat, das wird in Zukunft ein Tätigkeitsfeld werden, wo Software, KI, digitale Lösungen, sowas von zusammenarbeiten mit Handwerk, mit den entsprechenden Betrieben, um das auf die Straße zu kriegen. Da kriegt man auch das Funkeln in die Augen. Das ist nie das Problem.
Finde ich eine sehr schöne Überleitung. Ich wollte nämlich als nächstes mal zusammenfassen, wo wir uns denn einig sind. Wir haben ja schon ein paar Dinge gefunden, so was einen für Herausforderungen interessieren. Die Erfüllung, wenn man etwas fertig geschaffen hat, was noch vorher keiner gemacht hat, wenn ihr neue Teile erfindet, die für euch in ein Fahrzeug passen. Oder wenn ihr mal wieder irgendwie eine besonders schwierige Umgebung findet, wo ihr dann eure Elektrotechnik in das Haus bauen könnt und die Energiewende mitgestalten könnt und den Eigentümer von einem Haus ein bisschen glücklicher machen könnt, ohne dass die Bude abbrennt.
Ah, ja.
Genau, im besten Fall hoffentlich möglichst oft. Wo sind wir uns denn einig? Also vielleicht nehmen wir nochmal kurz die Runde. Wer passt denn am besten wohin? Also wir haben jetzt verschiedenste Leute im Publikum dabei. Wir wissen, dass einige Schulen sich reingeschaltet haben. Wer ist denn am besten für Handwerk geeignet und wer sollte sich lieber Richtung Studium orientieren und wer sollte vielleicht seinen völlig eigenen Weg finden? Das ist ja auch problemlos möglich mit den richtigen KI-Tools heutzutage.
Darf ich vielleicht beantworten, dass ich immer nur so negative Sachen sage zum Thema, wo wir uns einig sind. Du hast ja so ein bisschen gesagt, dieses Menschliche ist ja schon wichtig. Tatsächlich, da gab es auch Studien dazu, ne? Kunst zum Beispiel wäre komischerweise eines der ersten Dinge, die irgendwie von KI automatisiert oder halt gut gemacht werden konnten. Man hat halt mal Kunstwerke muss man natürlich bei dem einen oder anderen Anführungszeichen eventuell setzen, Ansichtssache von einer KI und einem menschlichen, richtigen Künstler halt nebeneinander gehangen und halt Menschen, die bewerten lassen. Und hat halt teilweise gesagt, das eine ist von der KI und teilweise hat man gesagt, das andere ist von der KI. Und wenn man nichts gesagt hat, waren die ungefähr 50-50. Und wenn man gesagt hat, das eine ist von Menschen gemacht, dann wurde das halt höher gewertet. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir halt wissen, irgendwie, was für eine Arbeit darin steckt, wenn man ein Haus baut, ein Auto restauriert, eine Software schreibt oder was auch immer. Und da halt ein Wertschätzungsgefühl halt für haben. Und das halt auch anerkennen irgendwie. Und uns ist auch wichtig, ist, dass Menschen das gemacht haben irgendwie. Ne? Also ich glaube, dahingehend sind wir uns schon einig, dass einfach man das höher bewertet. Auf die andere Frage, also meine Ansicht, was wer machen sollte. Meine Ansicht ist wirklich, alle Jobs werden theoretisch irrelevant, also sind nicht mehr pflichtmäßig erfüllbar sozusagen. Von daher würde ich empfehlen, das, wo ihr für brennt, wo ihr Spaß dran habt, richtet euch danach. Und nur wenn ihr sagt, mich fasziniert irgendwie das Werken mit der Hand, die Arbeiten in Häusern, das Design von Software, das Design von was auch immer Produkten, Macht das, wo ihr für brennt, wo ihr Interesse dran habt und dann werdet ihr auch glücklich werden auf Dauer. Und auch, glaube ich, dran arbeiten, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dran zu arbeiten.
Ich gehe mal kurz ein bisschen aus der Moderationsrolle raus. Ich habe nämlich auch die Hypothese, man muss schon in der Zukunft sehr gut sein in dem, was man tut, um hervorzustechen und seinen Job zu haben. Ich habe nämlich eine passende Frage dazu von Sabrina. Wir schwanken so ein bisschen schon in die Fragerunde rein. Ihr könnt gerne gleich noch dazu kommentieren. Für jeden Job, der durch KI besetzt wird, wird doch nicht eins zu eins ein neuer Job für den Menschen entstehen. Also wie können wir auch nur ansatzweise davon ausgehen, dass dennoch all die Menschen, die abgelöst werden von KI, immer noch beruflich beschäftigt werden können? Es kann ja nicht jeder ein Programmierer sein oder KI mitentwickeln. Was meint ihr dazu?
Über die Frage habe ich tatsächlich sehr viel nachgedacht. Das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, dass wir dann natürlich eine schützende Hand drüber halten müssen. Weil was passiert, wenn dieser Wandel zu schnell passiert, ja, die Leute die Möglichkeit gar nicht haben, sich umzuorientieren und unterm Strich wir dann ein gesellschaftliches Problem haben, weil die Menschen dann vielleicht gar nicht mehr wissen. Ja, also ich stelle mir jetzt vor, nimm dir, sag ich mal, eine Bürofachangestellte beim Steuerberater, die 20, 25 Jahre im Beruf ist und die wird jetzt plötzlich einfach wegrationalisiert. Ja, also das ist schon ein ganz wichtiges Thema, was wir alle auf der Karte haben müssen. Ja, wir müssen Ausgleichsmöglichkeiten schaffen. Ja, wir müssen irgendwo, sag ich mal, ein Feld haben, dass die Menschen auch die Gelegenheit haben, sich umzuorientieren. Weil was ist, wenn wir alles mit KI machen und Millionen Menschen keinen Job mehr haben an der Stelle? Ja, weil irgendwann kommt der Unternehmergeist. Ne? Wir hatten das ja vorhin schon mal. Ne, wo es dann darum ging, dass es hieß, wäre ja dann auch möglich, wenn jetzt Teile im Beruf die KI übernimmt, dass die Menschen dafür fürs gleiche Gehalt weiterarbeiten, aber einen Freizeitausgleich haben und plötzlich nur noch eine 30-Stunden-Woche haben, als Beispiel. Ja, wenn man darauf mal guckt, ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Unternehmen sofort umschwenken werden. Ne? Dann wird nämlich ein Preisverfall für die Dienstleistungen wieder stattfinden und unterm Strich ist der Verlierer der Arbeitnehmer. So ist das. Meine Meinung, meine persönliche.
Was bei dir? Also ich würde da eins entspannter drauf gucken auf diese Entwicklung, wenn ich ehrlich bin.
Bitte sei ehrlich.
Genau. Ja, der Punkt ist der, wir sitzen hier in einem ehemaligen Hafengebiet. Wir sind hier in Dortmund in der ehemaligen Kohle- und Stahlstadt. Wir sind hier im Ruhrgebiet. Einige kommen aus einem Dorf, was lange Jahre vom Bergbau gelebt hat. Und wenn wir eins können, zumindest hier in der Ecke, ist das Strukturwandel. Und das, was du gerade beschreibst, ist Strukturwandel. Und diese KI-Veränderung, die jetzt auf uns zurollt, das ist die erste große Veränderung, nach meiner Wahrnehmung, die wir öffentlich intensiv diskutieren. Weil die ganzen digitalen Mittel, Social Media und so weiter, geben uns die Möglichkeit, diese Informationen so breit in die Welt zu tragen. Deswegen reden auch so viele Menschen darüber. Ja, als der Bergbau quasi abgewickelt wurde im Ruhrgebiet, stand das in den Zeitungen. Ich glaube, wenn man zu der Zeit schon Social Media gehabt hätte, wären die Diskussionen andere gewesen. Und du hattest gerade schon mal einmal AI Act angedeutet. Ich möchte hier einmal eine Lanze brechen für Europa. Also wir haben in Europa Einrichtungen, die sich darum kümmern, dass dieser Wandel passiert, dass dieser Wandel durch Regulatorik begleitet wird. Das heißt, wenn man einmal in diesen AI Act reinschaut, dann stehen da heute schon gesetzliche Regelungen drin, was KI definitiv nicht können soll und wo KI definitiv Menschen braucht, die da drauf gucken. Das ist in der Medizin, das ist im Bildungswesen und so weiter so. Das heißt, wir haben heute schon gesetzliche Regelungen getroffen, die Entwicklung, die du jetzt gerade skizziert hast, die jetzt bewusst ja pointiert düster waren, schon einhegen. Das kriegt leider nur, um es auf Ruhrdeutsch zu sagen, kein Schwein mit. Ja, das heißt also, da lohnt es sich einfach mal ein bisschen in die Politik zu schauen und vor allen Dingen jenseits von der Tagespresse und den Schlagzeilen zu schauen, was da gerade los ist. Und es gibt jede Menge Menschen, die daran arbeiten, eben genau diesen Strukturwandel einzuhegen. Und wir brauchen an der Stelle nach wie vor demokratische Parteien, demokratische Diskussionen und solche Runden wie unsere, damit wir uns zanken können, im besten Sinne, was denn die digitale Welt ist, in der wir leben wollen. Und deswegen bin ich da hinreichend optimistisch, dass wir das in den Griff kriegen. Wie es in Zukunft aussehen wird, weiß ich auch bei vielen Dingen nicht. Und das hast du uns gerade hervorragend skizziert. Und das ist nochmal so mein Tipp an alle, ne? Ihr müsst euch alle daran gewöhnen, dass sich die Welt verändert. Wenn ich auf meine eigene Berufskarriere schaue, ich bin jetzt 48 Jahre alt, ich habe diese volle digitale Welle mitgemacht. Ja, vom ersten Computer und manuellen Autos bis hin zu hochelektrifizierten und fast automatisch fahrenden Fahrzeugen. Und das wird euch in Zukunft noch wesentlich mehr treffen. Das heißt, ihr werdet euch daran gewöhnen, dass sich die Welt weiterentwickelt und weiterdreht. Und ein letzter Berufstipp: Stellt euch persönlich die Frage, ob ihr ein Leben lang in einem Beruf arbeiten wollt. Ja, das ist dann so Richtung Handwerk. Da sind genug Dinge, wo man wirklich mit Wertschätzung und so weiter permanent ähnliche Dinge tut. Oder ob euer Leben vielleicht so aussieht wie meins, weil mein Hochschullehrerjob ist schon meine dritte Karriere, die ich habe. Und da rüstet einen manchmal ein Studium, wenn man denn ein generalistisches hat, vielleicht besser für so einen Lebenswandel als eine spezialisierte Ausbildung.
Ich glaube, mindestens ein unserer Zuschauer hast du sehr glücklich gemacht. Ich habe gehört, dass eine Schule aus Lüneburg dabei ist, wo der Politikkurs zuschaut. Mhm. Mindestens eine Lehrerin ist gerade sehr dankbar, dass du das gesagt hast.
Das freut mich.
Entschuldigung, Chris, du wolltest noch was ergänzen, glaube ich.
Ich weiß nicht, wie hilfreich dieser Vergleich mit so Industrialisierung und Digitalisierung halt eben ist, weil es ist in meinen Augen schon noch was komplett anderes, was gerade auf uns zukommt, weil es ist halt nicht nur, dass eine Jobscharte betroffen ist. Es ist nicht nur die Schuster, die halt irgendwie ihre Jobs verlieren oder die Webstühle, die halt irgendwie Leute ersetzen oder die Dampfmaschine, die sonst irgendwas ersetzt, sondern es ist halt theoretisch alle Berufe sind davon betroffen, meiner Meinung nach. Und ich sehe da auch keine Limitierung, was Robotik oder irgendwelche anderen Arbeiten angeht. Von daher finde ich den Vergleich schwierig und meine Ansicht ist, und ich finde die Frage sehr gerechtfertigt, wo soll man denn hingehen, wenn natürlich kein Job unbedingt den KI-Job ersetzt. Ich glaube, es wird eine relativ schmerzhafte Zeit und je schneller die vorumgeht, desto besser. Also je kürzer der Zeitraum ist, quasi in der dieser Übergang passiert, desto angenehmer könnte es eventuell für uns werden, glaube ich.
Ich frage mich, ist unsere Gesellschaft denn bereit für diesen Wandel? So irgendwie wäre da ja auch noch so eine Frage, wo wir Richtung digitale Souveränität gucken. Geben wir das gesamte Geld gerade in die USA und bleibt dann weniger in Europa? Wie wird Geld dann umverteilt, wenn sehr viel weniger Jobs da sind auch?
Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Wir sind halt auf dem internationalen Markt tätig und ich fände es auch total toll, wenn wir halt für uns entscheiden, so pass auf, die Jobs müssen alle weiter existieren und es wird einfach die Zeit, die wir arbeiten, quasi verkürzt und das wird dann dadurch ausgeglichen, indem man einfach die Firmen, die ihre KIs auf den Markt bringen, besteuert. Fände ich total super. Und wäre auch ein tolles System irgendwie. Wir müssten weniger arbeiten, hätten mehr Freizeit, könnten mehr miteinander menschliche Dinge tun und so. Ganz toll. Wir sind aber leider auch im internationalen Markt. Und wenn die anderen Länder das halt nicht tun, dann müssten wir uns halt komplett abschotten von denen, weil sonst würden wir natürlich dann, oder würden Leute, die halt Geld getrieben sind, dann eher ein Service oder ein Produkt halt aus USA, China, wo auch immer herkaufen, wo diese Richtlinien vielleicht nicht gelten und die halt dann um ein tausendfaches irgendwie günstiger die Produkte und Services anbieten können.
Ich habe nochmal eine Publikumsfrage von Felix. Felix meint, ist nicht der Job des Fliesenlegers der repetitivere und standardisierbarere? Er hat das verglichen mit der Job eines Experten in der Buchhaltung, kann sehr stark geprägt sein von komplexen Anforderungen aufgrund regulatorischer Komplexität, ständigen Gesetzesänderungen, Abstimmungsprozessen über mehrere Beteiligte hinweg und so weiter und eine enorme Verantwortung für Datenqualität. Also gerade wenn man daran denkt, welchen Anteil am Job Urteilsvermögen hat, Kommunikation, situative Anpassung und Umgang mit Ambiguität. Das ist wieder so die Frage.
Ja, aber da würde ich den Job des Fliegenlegers mal gerade gar nicht unterschätzen, wenn ich ehrlich bin. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, wer selber mal versucht hat, eine defekte Fliese auszuwechseln oder mal zwei, drei Fliesen legt und dann dahinter das Ergebnis sieht.
Mit einer Fliese an. Ne?
Ja, aber ich glaube, da ich Fingerspitzengefühl und so weiter, also jetzt bitte nicht böse verstehen, aber ich lese aus der Frage ein gewisses Missverständnis heraus, was handwerkliche Tätigkeiten sind. Und das ist das, was ich vorhin auch gerade meinte mit Erfahrung. Also Fliesenlegen, der Umgang mit Werkzeugen, das Planen von Arbeiten in Gebäuden mit echten Maschinen, mit Autos, das ist etwas, das braucht unheimlich viel Erfahrungswissen. Und deswegen haben wir ja auch dieses duale Ausbildungssystem in Deutschland, um einfach nochmal da sehr klar zu machen, warum es das gibt. Das gibt es für Berufsfelder, die viel Erfahrung brauchen. Ja, und das Arbeiten mit Autos oder das Bauen von Heizungen, das Legen von Fliesen, das Mauern von Häusern und so weiter, das sind Tätigkeiten, die brauchen viel Erfahrung. Und ich sag mal, bei uns an der Hochschule, wir sind eher die Buchwissenschaften, die Theoretiker, und wir müssen dann hinterher es trotzdem schaffen, die Theorie in die Praxis zu tragen. Und da merkt man den wesentlichen Unterschied an den beiden Bildungssystemen. Das duale System bildet aus der Praxis aus und gibt die Theorie dazu, wo ich sie brauche. Bei uns kriegt ihr das theoretische Fundament und wir helfen euch dabei, das in die Praxis zu bringen. Und da muss man auch mal so ein bisschen in sich reinhorchen, was man für ein Typ Mensch ist. Wenn man eher der, die Praktikerin ist, ist vielleicht eher die duale Ausbildung das. Und wenn man eher, ne, früher hätte man gesagt, der Bücherwurm oder heute der Wikipedia-Leser, Leser, Leserin, dann ist vielleicht das Studium der richtigere Weg.
Darf ich da noch kurz einhaken? Ich finde das richtig passend, dass du sagtest, so KIs sind nicht so effizient wie wir halt aus Erfahrung zu lernen. Das ist absolut richtig. Auch generell die Datenmengen, die man in die Systeme ja heute reinfüttert. Wenn man das hier in meinen Kopf hätte reindrücken wollen, dann wäre da wahrscheinlich schon längst geplatzt, die Terabyte an, Petabyte an irgendwie Internet-Text und so. Aber man sollte auch nicht unterschätzen, dass sich die Systeme halt auch weiterentwickeln und Architekturen halt auch. Und wir kommen auch an den Punkt, wo wir über Simulation auch sehr viel machen können. Also wir können da in 3D sozusagen alle Permutationen von Räumen sozusagen mit allen möglichen Krümmungen und sonst irgendwas halt herstellen. Und dann halt einen Roboter digital trainieren und sagen, hier, behebt mal das Problem, messen am Ende, ob die Fliesen glatt sind oder was, und wenn er das hinbekommt, kriegt er eine Belohnung, und wenn nicht, dann nicht. Und ich glaube, das ist ähnlich zu setzen wie, also nur eine Vermutung, wirklich, dass wir im Traum quasi Erfahrungen wieder durchspielen und quasi auch da leichte Permutationen machen. Deswegen vermute ich auch, dass wir irgendwie so komische Dinge träumen, wo dann halt unser Geist sagt, ey, was wäre, wenn das eine grüne Banane gewesen wäre, die dir auf der Autobahn da begegnet wäre oder sowas, ne? Und dass wir halt dann quasi dadurch auch so ein bisschen lernen, im Schlaf sozusagen mit denen umzugehen. Und dass das aber auch eine Richtung ist, wo die Forschung halt hingeht. Also dass dieser Pfeiler, dieser Sicherheit, wo man sich halt irgendwie bewegt, auch eventuell wegbrechen könnte.
Du, ich glaube, du hast vollkommen recht. Also wenn man wieder das technisch Machbare nimmt, dann hast du recht. Ja, also technisch machbar sind viele von diesen Dingen. Also ich kenne zum Beispiel Chatbots, die im Bereich der Psychotherapie eingesetzt werden als Therapieunterstützung. Psychotherapie ist ein unheimlich erfahrungsbasiertes Geschäft. Auch das können die Maschinen. Das kann man denen beibringen. Aber es ist ein erheblicher Aufwand, diese Maschinen in diesem Feld zu trainieren. Und da muss man den Betriebswirt, die Betriebswirtschaft wieder rausholen und sich die Frage stellen, wo sind die Bereiche, wo man reingehen will. Anderes Beispiel ist auch wieder in der Medizin, ja, Tumore entdecken, Röntgenbilder, MRT-Scans, das ist auch Erfahrungswissen. Aber auch da kann man Maschinen gezielt sehr fit drin trainieren, in sehr isolierten Aufgabenbereichen. Und da, deswegen macht mich das entspannt, also diese vollkommen digitalisierte Welt, die sind wir von den Filmen und vom Kino und von unserer Popkultur gewöhnt. Das heißt, das große Problem, was wir zurzeit mit dieser KI-Transformation haben, ist, wir kennen aus Science Fiction schon diese Welt, wo das alles da ist. Und wir projizieren diese kurzfristige Welt gerade in unseren Alltag. Und wir stellen uns vor, dass morgen der Commander Data um die Ecke kommt oder nehmt eure Lieblings-Sci-Fi-Serie R2-D2 und Konsorten, dass das morgen stattfindet. Und das sind Prozesse, die gehen über Jahre und Jahrzehnte. Das heißt also, da ist mit Sicherheit genug Zeit, um zu reagieren und um das weiterzuentwickeln. Ja, das sind schöne Fantasien, aber wie schnell die Realität werden, ist eine andere Frage.
Das würde ich gerne als Schlusswort stehen. Das ist unsere Zeit passt um. Wir haben noch 2 Minuten, die ich für letzte Worte und Abschluss brauche. Zunächst einmal finde ich es schön, dass wir auf einer positiven Schlussnote gelandet sind. Zum Zweiten möchte ich gerne noch ergänzen bzw. zusammenfassen. Wir haben festgestellt, jeder, der gerade zuschaut, jeder, der gerade in so einer Entscheidungssituation ist, hat sicherlich Vorlieben und Fähigkeiten, denen man auf jeden Fall folgen sollte, statt irgendwelchen früheren Mythen von geh studieren, dann verdienst du mehr Geld oder sowas zu folgen. Denn das lange Spiel, das ihr spielt, benötigt, dass ihr daran motiviert seid, weiterzumachen und dass ihr gut seid in dem, was ihr tut, weil der Markt weiterhin umkämpft sein wird und es gibt damit große Anforderungen an euch. Ihr werdet, wie ihr schon gesehen habt, nicht drumherum kommen, auch an neuesten Technologien vorbeizukommen, egal in welchem Handwerk ihr unterwegs seid, egal in welchem Studiengang. Ihr werdet damit zu tun haben müssen. Und Kim hatte mir in einem Vorgespräch gesagt, die Fähigkeit, die er für am wichtigsten hält, ist es, dass man sich leicht daran anpasst, beziehungsweise auf dem Laufenden bleibt, egal in welche Richtung man sich auch bewegt. Wenn ihr außerdem noch ganz konkrete Jobhinweise haben wollt, die halbwegs sicher wirken nach aktuellem Rechtsstand, wir hatten auch schon diskutiert, dass der EU AI Act ins Leben gerufen wurde. Dort sind, wer genau nachgucken will, in Artikel 14 Human Oversight Dinge festgehalten, wo immer noch ein Mensch draufschauen muss. Das könnte Dinge sein. Vielleicht findet ihr in dieser Liste etwas, was euch besonders interessiert, was euch reizt, wo ihr gut drin seid. Dann bleibt nur noch zu erwähnen, wir haben, wo wir gerade bei Regulatorien sind, auch noch ein Podium nächste Woche zum Cyber Resilience Act, wo wir über Sicherheit im Cyberspace in Europa sprechen. Schaut da gerne wieder vorbei und folgt uns gerne auch auf LinkedIn oder wo auch immer ihr den Kontakt herbekommen habt. Bleibt gerne dran. Nächste Woche gibt es das nächste Thema. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch bei euch allen bedanken. Geh nochmal durch. Christian, ich habe echt nicht mit Namen heute.
Robin?
Robin. Natürlich Robin. Dich hatte ich schon falsch verstanden, das habe ich mir jetzt gemerkt. Kim und Chris. Außerdem nochmal ein herzliches Danke an Chris, dass du heute unseren Advocatus Diabolus geschmiemt hast. Ich hoffe, es war für dich nicht zu schlimm, gegen alle zu sein. Und damit verabschiede ich mich von unserem wundervollen Publikum. Danke für euer Interesse, für eure Fragen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.